Grüß Gott und herzlich willkommen wieder zu dieser Ausgabe von SCS, Stunde der Seelsorge. Und wie könnte es anders sein, wieder mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüße bei dieser Sendung auf KTV. Pater Karl, Papst Franziskus war jetzt 5 Wochen in der Gemelli-Klinik. Er wurde behandelt zunächst mal wegen einer Bronchitis bzw. dann beidseitigen Lungenentzündung. Er hatte Atemkrisen. Es gab Bluttransfusionen. Der Papst soll 2-mal echt in Lebensgefahr geschwebt sein. Lebenszeichen waren dann am 6. März, als vor dem Rosenkranzgebet auf dem Petersplatz eine Audiobotschaft eingespielt wurde. Dann am 16. März, als man erstes Foto sah mit ihm im Rollstuhl in der Kapelle der Gemelli-Klinik, Blick auf den Gekreuzigten über ihm, der Kreuzweg, und jetzt am vergangenen Sonntag, am 23. März, dann wurde er im Rollstuhl im 5. Stock an einen Balkon geschoben, hat dann seine Hand so erhoben und gewunken, war sichtlich erfreut, hat er so Daumen-Hoch-Geste auch gemacht, hat dann eine Frau angesprochen, die in der Menge war, mit einem Blumenstrauß in den Händen. Mhm. Auch das hat ihn sichtlich erfreut. Und dann hat man gesehen, wie er den Arm wieder wirklich mit Mühe gehoben hat, aus der Hüfte heraus so einen Segen leicht erteilt hat und dann so nach hinten und sichtlich nach Atem gerungen hat.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, mir hat er leid getan. Also diese Szenen, habe ich mir gedacht, warum schleppt man, wahrscheinlich hat er das selbst gewollt. Ja. Aber also irgendwie, das war schon... Also irgendwie haben wir gedacht, der alte Mann, jetzt ist er krank, der braucht nur 2 Monate, glaube ich, haben es gesagt, Rekonvaleszenz, ja, der war in Lebensgefahr, ist 88, hat einen Teil eines Lungenflügels ist entfernt, er hatte eine beidseitige Lungenentzündung jetzt, kann nur mit, man hat das auch dann gesehen, wie er weggefahren ist mit diesen Sauerstoffschläuchen und so weiter. Also ich würde ihm noch Ruhe gönnen, ja, also natürlich, man will ihn sehen und man freut sich auch darüber, dass er überlebt hat, diese schwere Krankheit. Aber eben, ich habe mir gedacht, also ich habe Mitleid gehabt. Ja, ich habe viel mit alten Leuten zu tun. Und die sind dann, wenn sie krank sind, wirklich in einer Rekonvaleszenz und die haben dann auch die Ruhe und so weiter. Freuen sich natürlich auch über Besuch. Und klar, Papst Franziskus ist kein normaler alter Mensch, sondern er ist Papst, er ist Petrus Nachfolger. Er ist das Haupt des Apostelkollegiums, des Bischofskollegiums und so weiter. Er hat einen ganzen Apparat in Rom, die Kurie, die Dikasterien, die die Kirche jetzt eben leiten, wo es Entscheidungen braucht, bis hin zu Bischofsernennungen. Wir haben in Wien ja seit Jänner keinen Erzbischof mehr, nach dem 80. Geburtstag von unserem lieben Kardinal Schönborn und vieles andere mehr. Aber es muss einem, also ehrlich, es müsste einem auch 2 Monate ohne das jetzt eben gehen, wenn er wieder gesund wird, das ist das Wichtigste. Wir brauchen einen Papst, der dann wieder fit ist, dem Alter entsprechend natürlich, aber jetzt eben, also ich würde ihm Ruhe gönnen. Also ehrlich gesagt, bei mir haben diese Bilder eine Mischung zwischen Freude, aber eigentlich mehr Mitleid mit ihm ausgelöst.
Bevor Papst Franziskus dann in den Vatikan zurückkehrte, hat er noch einen Stopp gemacht in der Basilika Santa Maria Maggiore. Und offensichtlich hat er diesen Blumenstrauß, den die Frau da in den Händen hielt, bekommen und hat ihn dann dort dem Kardinal Macricas übergeben. Und der Blumenstrauß wurde dort vor das Gnadenbild Salus Populi Romani gebracht. Maria, Heil des römischen Volkes. Papst Franziskus liebt ja diese Kirche.
Ja, also ich habe das auch gesehen, also das war sehr lustig, wie er dann gesagt hat, er freut sich besonders über den gelben Blumenstrauß, den diese eine Frau da gehalten hat. Offensichtlich hat er da gut hingesehen, es waren ja sehr viele Leute vor der Gemelli-Klinik, aber dass er den dann nach Santa Maria Maggiore gebracht hat, das erfahre ich jetzt von dir, das ist sehr interessant, sehr schön, auch sehr symbolreich. Papst Franziskus hat ja keine seiner Reisen oder Pastoralvisiten in Italien gemacht, ohne dass er nicht vorher und ich glaube auch nachher dann zu diesem uralten Marienbild von Rom gegangen ist, Salus Populi Romani. Das hängt in dieser ältesten Marienkirche, die aus dem 4., 5. Jahrhundert stammt. Das hängt auf der Seite, gibt es ein Seitenschiff und dort ist diese uralte Marienikone aufbewahrt. Ich habe selber eine sehr, sehr große Beziehung eigentlich, weil ich mit meinem jetzigen Abt, Pater Maximilian Heim damals, wir sind gemeinsam zu Priestern geweiht worden. Wir haben dort nicht die Messe gefeiert, aber ich kann mich erinnern, dass wir dort für diese Ikone des Salve Regina im zisterziensischen Ton gesungen haben. Und das war irgendwie sehr, sehr berührend. Ist jetzt schon über 36 Jahre her. Aber irgendwie hat dieses Bild etwas sehr Archaisches, ja, sehr an die Urzeit des Christentums Erinnerndes, weil es Maria so darstellt wie in den römischen Wandmalereien, also sehr, sehr nüchtern. Und es wird eben, also sehr, also die heidnischen Maler wurden dann zu christlichen Malern und haben diese ganze Ikonografie mitgebracht. Aber ich will jetzt nicht über das Bild reden, nur vielleicht, wenn wer jetzt nach Rom pilgert, es ist ja das heilige Jahr, bitte geht's unbedingt nach Santa Maria Maggiore und man hat dann, wenn man ins Schiff reinkommt, ist vorne links, ist dann dieses Seitenschiff, diese Seitenkapelle mit diesem Bild, wo der Papst eben immer ein besonderes Vertrauen zur Mutter Gottes ausdrückt, wenn er irgendwo hinfährt und irgendetwas pastoral in seinem Petrusdienst übernimmt.
Es ist ja so, dass seine Liebe zur Gottesmutter, zur Salus Populi Romani, praktisch sein ganzes Pontifikat durchzieht. Am Tag seiner Wahl, am 13. März 2013, hat er ja gesagt, dann in der kurzen Ansprache auf dem Balkon da oben, am anderen Tag möchte ich zur Madonna, möchte sie besuchen. Und er ist ja dann nach Santa Maria Maggiore gepilgert, hat er dann tatsächlich immer vor jeder Reise, Auslandsreise, ihren Schutz erfleht und nach jeder Auslandsreise praktisch ist er zurückgekehrt zum Dank und offensichtlich auch jetzt ist er zurückgekehrt zum Dank, weil es ist ja schon für viele doch auch unerwartet gewesen, dass Papst Franziskus doch wieder in den Vatikan zurückkehren kann, wie immer das auch sein wird. Du hast es schon gesagt, 2 Monate lang wird er noch Medikament behandelt, so hat es der Arzt gesagt, mindestens gut, wie das Ganze weitergeht, alles in Gottes Händen.
Ja, also er kehrt in den Vatikan zurück. Er wohnt ja in diesem Gästehaus Santa Marta. Und dort wird man das so einrichten, dass es eben für einen alten Mann in seinem Zustand eben jetzt medizinisch auch gerecht ist. Da bin ich davon überzeugt. Aber also wie gesagt, ich hätte ihm Ruhe gegönnt. Vielleicht weil heiliges Jahr ist und eben der Papst ja selber. Also er hat ja gesagt, beziehungsweise der Kardinal Fernandes hat gesagt, dass der Papst durch kleine Zeichen und Gesten Dinge zum Ausdruck bringen kann, die mächtigere Wirkung haben als durch lange Schreiben und durch irgendwelche Erklärungen. Und ich denke, solche kleinen symbolhaften Gesten, und Papst Franziskus ist ja also ähnlich wie Johannes Paul II., also da sehr bekannt, also Originelles macht. Und ich glaube, er versteht es auch immer so als Einladung an alle. Ich erinnere mich am Beginn seines Pontifikates, da ist er einfach in diese Arbeiterstadt Ostia gefahren und hat dort Arbeiterfamilien besucht, einfach so. Ja, und das ist mehr, das sagt mehr, als wenn er 1000-mal sagt, bitte, ihr Priester müsst bei den Leuten sein und so weiter. Sein Bildwort von den Priestern, von den Hirten, die nach den Schafen riechen sollen, ist auch ganz prominent geworden. So ein schönes Bildwort. Und wenn er da zur Mutter Gottes eben jetzt pilgert, um zu bitten, wenn er wegfährt, um zu danken, wenn er zurückkommt, ist doch das an euch, die ihr jetzt dazuschaut, auch eine Einladung. Heiliges Jahr, wo pilgert ihr hin? Geht ihr nur wohin, um zu beten, zu einer Wallfahrt? Wenn ihr was braucht, geht es nur um das Bitten. Sollte man nicht auch Gott danken, wenn was gelungen ist? Bei uns in der Erzdiözese Wien hat Kardinal Schönborn darauf bestanden, dass unsere Kirchen immer offen sind. Ja, warum gehst du nicht, wenn etwas Gutes gelungen ist, einfach mal in deine Kirche und dankst dem lieben Gott? Ja, also das wäre doch toll. Er wohnt ja unter uns. Ja, wir glauben ja an einen Gott, der Mensch geworden ist, der im Sakrament eben jetzt im Allerheiligsten unter uns ein Zelt aufgeschlagen hat in allen Kirchen. Und deshalb geh doch mal hin und danke mal. Das Vorbild des Papstes nachzuahmen, scheint mir die wichtigste Botschaft eigentlich aus dem, was er sogar in dieser schweren Krankheit jetzt, wo er eben noch nicht gesund ist, lässt er sich trotzdem hinbringen, um zu danken jetzt eben. Das finde ich doch eindrucksvoll und nachahmenswert.
Wenn wir bei KTV so Reportagen in der Produktion, 3 sind schon da, wie über die päpstlichen Basiliken, über Lateran ist schon da, über Paul vor den Mauern, lief jetzt am Sonntag und ich durfte eine Reportage drehen über Santa Maria Maggiore. Und da bin ich persönlich in Kontakt gekommen mit Kardinal Makrikas. Das ist ein litauischer Kardinal. Und er hat mir erzählt, dass die Liebe von Papst Franziskus zur Salus, wie sie genannt wird, zur Salus Populi Romani, einerseits seiner persönlichen Frömmigkeit entspringt. Er hat eine große Liebe zur Gottesmutter Maria. Andererseits seiner Prägung als Jesuit, weil der heilige Ignatius zum Beispiel dort in Santa Maria Maggiore seine erste heilige Messe, seine Primiz gefeiert hat. Er wollte sie ursprünglich im Heiligen Land feiern, konnte dort nicht hinpilgern, wegen, sagen wir mal, politischen Unruhen. Ja. Und was für dich vielleicht interessant ist, Kardinal Makrikas hat mir erzählt, dass alle Jesuitenmissionare am Anfang ein Bild dieser Salus bei sich hatten.
Ah, schau, ja. Na schau, also ich bin dankbar für die Stunde der Seelsorge, Thomas, weil ich hier Dinge erfahre, die total interessant sind, aber die ich nicht wusste, weil es gibt oft solche Zusammenhänge im Hintergrund, im Untergrund, ja, im Verborgenen, die nicht so bekannt sind und ich glaube, dann macht es das noch plausibler, weil er ist wirklich Jesuit und er versteckt es auch nicht, ja. Diese Individualität und Originalität und so weiter, also die prägt eben sein Pontifikat und das ist schon ein Merkmal der Jesuiten, wo jeder Jesuit irgendwie so einen kleinen eigenen Orden für sich darstellt. Ich hoffe, dass jetzt keine Jesuiten zuschauen. Wir sind als Mönche, ich komme aus einem benediktinischen Milieu. Bei uns ist ganz stark wichtig, nicht schon vom Singen her, vom Choral, dass niemand raussingt, also dass man niemanden zu stark hört und das sich einfügen. Auch der Habit, ja, so dass alle gleich ausschauen. Diese Identität, dieses Gelabeltsein jetzt eben. Und wenn man die Benediktsregel liest, ja, also das Wichtigste ist die Communio, die Gemeinschaft, also dass man so im Gleichklang jetzt eben mit den verschiedenen Talenten, dass die Kunst des Abtes alles zusammenzufügen und so weiter. Das ist ein bisschen anders als bei den Jesuiten, so wie ich erlebe jetzt eben. Deshalb sind die auch so effizient, weil sie das Charisma irgendwie von jedem Einzelnen und auch die intellektuellen Fähigkeiten sehr, sehr jetzt eben fordern und dann, die dürfen das in ihrer Individualität und sollen das sogar in ihrer Individualität ausbauen. Nochmal, ich hoffe, dass jetzt keine Jesuiten zuschaut und bitte um Nachsicht, wenn ich als benediktinischer Zisterzienser, also hier mal das Jesuitensein von Papst Franziskus so interpretiere.
Und Kardinal Makrikas hat mir noch was Interessantes erzählt, nämlich dass Papst Franziskus eine Kopie dieser Salus, dass ein Jesuitenmissionar in China bei sich hatte, bei sich in der Wohnung aufbewahrt und dass es dieses Bild sehr verehrt. Ich erzähle das Ganze einerseits, um die Liebe von Papst Franziskus zur Salus, wie sie in Rom genannt wird, zu erklären, auf der anderen Seite, um auch vielleicht verständlich zu machen, warum dieser Papst verfügt hat, wenn er mal gestorben ist, dass er eben nicht in St. Peter bestattet, seine letzte Ruhestätte finden möchte, sondern in Santa Maria Maggiore.
Das hängt also ja Thomas, auch zusammen. Thomas, das ist sensationell, die Stunde der Seelsorge, eine Informationsstunde für den Pater Karl, der das alles nicht weiß. Aber wirklich, er lässt sich in Santa Maria Maggiore begraben, das wusste ich wirklich nicht, aber es ist ein schönes Zeichen. Nicht? Die Jesuiten, Jesus, ja, das sind die Jesuiten. Und er hat auch dieses IHS, hat der Papst ja vom Ignatius her, IHS sind die ersten drei griechischen Buchstaben von Jesus. Ja. Das H ja, ist ein griechisches Eta, also ein E. Diese Liebe zu Jesus, das ist das, was den heiligen Ignatius ausgezeichnet hat. Man lese sein Exerzitienbuch, man lese sein Pilgerbuch und so weiter, das ist total spannend. Ja, diese persönliche Beziehung zu Jesus, nicht Jesus, Jesus, Jesus. Und dann natürlich ist man marianisch, weil wer hat uns Jesus gebracht? Die Mutter Gottes Maria. Ist ziemlich ähnlich, wenn ich das jetzt mal sagen darf, den Zisterziensern, die ja im 12. Jahrhundert eine charismatische, jesuanische, marianische, Erneuerung oder wie soll ich sagen, Transformation des spätantiken Benediktinertums gewesen sind, mit französischem Amour, ja, und Fervor und so weiter. Also das ist bei den Jesuiten eben Jesus und dann auch Maria. Aber sensationell, was ich da erfahre, weil das ist natürlich dann besonders spannend, wenn dann, ich glaube, da sind auch andere Päpste begraben in Santa Maria Maggiore, Aber wenn dann ein neuzeitlicher Papst sich dort begraben lässt, also das ist ein schönes Zeichen für die Marianität, die er ja immer gefördert hat, weil er selbst zutiefst jetzt eben die Mutter Gottes liebt.
Es ist ja auch bekannt, dass er als junger Priester nach Fernost wollte in die Mission und er hat ja als Papst immer geäußert, er möchte eigentlich China besuchen, was ihm ja verwehrt war. Und in China gibt es ja dieses Heiligtum Shishan.
Ja.
Das ist dieses große Marienheiligtum in China. Und gibt es eine Gottesmutter, die ist, so dargestellt, dass das Jesuskind über sich hält, so der Welt hinhält. Diese Botschaft ist ja, Maria hat Jesus in die Welt gebracht. Und wenn die Kirche wirklich missionarisch sein möchte, jetzt sind wir ja auch bei Missio, oder spätestens jetzt sind wir dann bei Missio, dann braucht sie praktisch, ich glaube, das ist eine Formulierung sogar von Franziskus, die Zärtlichkeit der Mutter, der Gottesmutter Maria, diese mütterliche Fürsorge, so kann man Jesus überzeugend in die Welt bringen, überzeugend evangelisieren. Also Papst Franziskus hat nicht nur eine persönliche Liebe zur Gottesmutter, sondern ist auch überzeugt davon, dass eine marianische Spiritualität wirklich auch beitragen kann, wirklich auch missionarisch zu sein.
Genau. Also China ist überhaupt so ein Zauberwort, nicht? Weil unsere Pauline Marie Charicot, ihr Bruder, er ist Priester geworden und die selige Pauline hat ihr Werk gestartet, um ihn zu unterstützen, denn er wollte nach China gehen. Ging dann nicht, weil er zu früh gestorben ist als Priester, aber eben jetzt, sie hat das ganze Werk der Glaubensverbreitung, den lebendigen Rosenkranz, weil sie hat ja mit dem Gebet begonnen, eingesetzt den Rosenkranz, täglich für die Weltmission, für einen Kontinent und so weiter. Und jeder, der mitbetet, muss 10 weitere werben und so weiter. Und dann hat sie gesagt, bitte, wir brauchen auch Spenden, um die Missionarinnen und Missionare zu unterstützen. Das war der Anfang des Ganzen. Derzeit ist China also für mich sehr im Fokus, weil wir das sehr ausblenden. Es kommen inzwischen auch in den Hauptnachrichten, also über diese wirtschaftliche dieses wirtschaftliche Streben jetzt des kommunistischen China, das zugleich total materialistisch ist, da geht es vor allem um Präsident Xi Jinping, aber auch, dass dort die Kirche unterdrückt wird, ja, in einer schrecklichen Weise, das wird hier kaum thematisiert. Einzige Organisation, wo ich was davon höre, ist Kirche in Not. Wir von Missio sind auch mittendrin, weil wir im Untergrund dort Priester unterstützen und ich sage dazu, es sind Jesuiten. Ja, die meisten, die dort jetzt eben wirken, sind Jesuiten. Die werden aber total kontrolliert, können kaum was machen. Und es gibt in manchen Provinzen die Regel, dass unter 18 niemand in die Kirche gehen darf. Ja? Also das ist eine totale, du wirst dort überwacht mit Kameras überall. Alle hier reden vom Elon Musk. Ja? Die Chinesen sind schon im Weltraum, die installieren schon ihre Überwachungssatelliten. Flächendeckend, nicht? Also das sind alles so Themen, die wir hier nicht haben. Und wir unterstützen diese Kirche im Untergrund, im faktischen Untergrund, zum Beispiel auch dadurch, dass wir Kelche dorthin geben, weil die Priester müssen dann in die Familien gehen. Das wird dann zeitig in der Früh oder später am Abend, also so, dass das nicht entdeckt wird. Ich darf dazu nicht zu viel sagen, aber die gehen dorthin und feiern dann in den Hauskreisen jetzt eben die Heilige Messe, weil die jungen Leute sonst nicht zu Christus kommen würden. Also das ist die Situation, die wir hier haben. Und wenn ich das abschließend sagen darf, 24. Mai, ja, seit Papst Benedikt, ein Weltgebetstag für China. Also wenn China sich öffnen würde für das Evangelium, ja, dieses großartige Volk mit dieser Bereitschaft jetzt eben zu arbeiten und so weiter, also mit diesem Hunger jetzt eben auch etwas zu tun und zu wirken, also ich finde die Chinesen großartig. Wenn die von diesem Regime wegkämen, wenn es dort Religionsfreiheit geben könnte, dann könnte China in sehr schneller Zeit ein christliches Land werden. Und also das ist ein bisschen aus unserem Fokus. Wir kriegen auch nicht mit, dass 60% der Weltbevölkerung in Asien leben. Ja? In Europa sind wir gerade mal 9% der Weltbevölkerung. Und das wäre wirklich eben ganz wichtig. Die Christianisierung Chinas, das wäre eines der größten, wir sollten es anstreben, ja? Weil die Menschen dort, ja, also auf jeden Fall, ich schließe damit, 24. Mai sollte wirklich von allen als Weltgebetstag, das ist Maria Hilfe der Christen, von den Salesianern sehr gefeiert. Also das sollte der Weltgebetstag für China sein.
Das ist übrigens sowieso auch das Patronat von Shishan. Das ist der 24. Mai und deshalb ist er das auch, glaube ich, der Weltgebetstag für China. Pater Karl, nochmal zu dieser marianischen Frömmigkeit, zu diesem marianischen Pontifikat von Franziskus.
Ja.
Wir haben ja schon mal eine ganze Sendung drüber gemacht. Also da könnten wir jetzt ganz viel erzählen. Zum Beispiel seine Liebe zur Knotenlöserin in Augsburg, diesem Bild mit Madonna, mit den Bändel, wo sie Knoten aufmacht, andere wieder zumacht und so weiter. Genau. In der Perlachkirche in Augsburg, da gibt es ja, können wir auch eine ganz eigene Sendung drüber machen. Aber wir haben schon mal drüber gesprochen, dass er ja die kirchlichen Regeln für die Beurteilung mutmaßlicher übernatürlicher Phänomene aktualisiert hat, was es ihm dann erlaubte, dieses Phänomen Medjugorje neu darzustellen, ohne auf die Übernatürlichkeit der Erscheinungen einzugehen oder der vermeintlichen Erscheinungen zu sagen, die sind echt oder nicht, aber einfach nach diesem biblischen Prinzip an ihren Früchten werte, die es erkennen. Und die Früchte von Medjugorje, die liegen ja auf der Hand, das sind Bekehrung, Beichten und Berufungen, das ist klar. Aber auch hier wieder Wallfahrtsorte, Marienorte als Orte der Evangelisierung. Das sind ja ganz starke Orte in diesem Sinn. Und jetzt ist es ja möglich, dass man Pilgerfahrten dorthin organisiert, dass man über dieses Phänomen spricht, über das Ereignis Medjugorje. Auch hier hat er ja sehr viel auch in Bewegung gebracht. Ein marianisches Pontifikat.
Ein sehr marianisches Pontifikat. Vielleicht strahlt er nicht diese Mystik aus, die den heiligen Johannes Paul II. Umgeben hat, nicht? Also der den Wahlspruch hat, Totus tuus, ich bin ganz dein. Und unter dem Kreuz, das er im Wappen hatte, einfach das schlichte M für Maria. Das ist bei Papst Franziskus, ist, auch wenn man sein Wappen anschaut, da sind so viele Motive drauf. Also der Mann ist nicht, der ist multisymptomal, oder wie soll man das sagen? Der ist einfach ein Denkmal. Ja, wenn man das umschreitet, gibt es verschiedene Perspektiven bei ihm, um mal dieses Bild, dieses schlechte Bild zu verwenden. Auf jeden Fall, also er ist wirklich total marianisch geprägt und diese Sache mit den, dass er immer zu Maria geht, in Santa Maria Maggiore und so weiter, dass er immer zu marianischen Wallfahrtsorten geht, also das ist einfach sehr stark bei ihm da. Medjugorje bin ich ihm persönlich sehr dankbar, weil ich genau diese Haltung immer teile, die hier jetzt dann die Glaubenskongregation angewendet hat. Das Übernatürliche in den Erscheinungen ist eine Sache. Ja, das ist damit, wie du gesagt hast, nicht beurteilt worden, sondern einfach, dass an diesem Ort etwas Übernatürliches geschieht durch die Sakramente, die dort gefeiert werden. Und genauso habe ich es immer erlebt. Ja. Also ich finde manche Botschaften, die sind für mich sehr berührend gewesen, aber das war nie das Entscheidende, wenn ich mit Jugendlichen, wenn ich mit Pilgern schon 1988, kurz nach meiner Priesterweihe war ich dort, wenn ich dort Beichte gehört habe, endlos viele Stunden, Wunder der Bekehrungen. Ich habe jetzt gerade hier bei Missio auch einen jungen Mann angestellt, 21 Jahre alt, vor 3 Jahren eine Mega-Bekehrung in Medjugorje, möchte Missionar sein und so weiter. Und der Stefan ist jetzt bei den Social Media da. Und wie viele andere noch? Ohne Ende die Bekehrungen bei den jungen Leuten dort. Und mir tut es dann immer weh, wenn dann, wie soll ich sagen, aus Gründen, nein, das ist nicht über gegen Medjugorje gekämpft wird. Und da bin ich dem Papst eben so dankbar, Papst Franziskus, dass er das einfach entlüftet hat, ja, und einfach sagt, so wie Jesus, also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Früchte, die Medjugorje bringt, sind keine faulen Früchte. Im Gegenteil, das ist ein üppiger Korb eben jetzt an Früchten, der da eben jetzt, der da in Medjugorje jetzt eben wächst und den man dort ernten kann. Also deshalb ist das eine gute Lösung. Und die Mutter Gottes ist letztlich immer die schaut eben jetzt, dass die, wie soll ich sagen, sie ist ja die oberste Missionarin, nicht? Deshalb sind wir bei Missio Österreich ja auch so marianisch mit Gott kann Bewegung und lebendiger Rosenkranz und endlos viele Gebete und so weiter, weil eben die Mutter Gottes die Herzöffnerin ist und dort, wo Maria ist, ist immer Fruchtbarkeit.
Was am Sonntag auch war im Rahmen dieses Angelus, was dann bekannt wurde im Text, ist ja immer wieder, dass der Papst darauf hinweist oder darauf hinweisen lässt, auf das Ende der Kriege und dass man um Frieden bitten soll, vor allem in der gemarterten Ukraine, in Palästina, in Israel, im Libanon, Myanmar, Sudan und der Demokratischen Republik Kongo. Und dass er gesagt hat, dass er bestürzt ist über die, oder sagen ließ, ich bin bestürzt über die erneuten schweren israelischen Bombardierungen im Gazastreifen mit so vielen Toten und Verletzten. Und er fordert, dass man die Geiseln, dass es aufhört, dass man die Geiseln freilässt und dringendes Handeln der Kriegsparteien. Also ein Gebetsanliegen, das wir vor allem auch immer der Gottesmutter Maria anvertrauen wollen, dass Frieden kommt.
Ja, das Gebet braucht es in diesen Konflikten immer deshalb, weil beide Seiten total verhärtet sind, nicht? Also da gibt es die Verletzungen durch Morde, Anschläge, die furchtbare Sache, wie die rausgekommen sind vom 7. Oktober vor 2 Jahren. Also, und das ist total verhärtet, nicht? Also jeder fühlt sich als Opfer und deshalb fühlt sich jeder im Recht, eben jetzt dem anderen Maximales anzutun. Und aus dieser Situation kommst du nur raus, eben jetzt, wenn es einen übernatürlichen, es müssen Wunder geschehen. Ja. Und der Papst ist eben deshalb auch interessant, weil psychologisch ist es einfach so, das ist bei euch so, das ist bei mir so, das ist bei dir so. Ja, also am Anfang ist man total natürlich fokussiert, wenn da irgendein Konflikt ist und so weiter. Das lässt sehr schnell nach. Ja, das lässt sehr schnell nach, weil man kann es dann nicht verkraften und man hat dann sein normales Leben und dieser trübe Schatten, der da immer kommt, wenn man diese Sachen hört, man will dann irgendwann einmal nichts mehr davon hören. Stimmt's oder? Also bei mir ist es zumindest so. Wir sehen es ja auch bei Spendenaussendungen, nicht? Also am Anfang ist ja eine große Bereitschaft und nachher, dann von dieser Krise, die oft noch Monate weitergeht und genau dann wird es die Hilfe brauchen. Aber dann ist eben kein Interesse mehr da und auch keine, also in Gaza sind wir absolut nicht tätig und so weiter, da sind andere tätig. Aber zum Beispiel in Goma, also ja gut, aber da fange ich jetzt wieder von unseren Sachen zu erzählen, aber das ist immer sehr dramatisch. Und wenn der Papst dann sagt, also wir dürfen auch die Konflikte nicht vergessen, wir müssen die im Herzen tragen, wir müssen die im Gebet immer wieder vor Gott bringen, also dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige übernatürliche Funktion, die er hier ausübt. Weil er uns an uns appelliert, dass wir auf Gott, auf Gottes Hilfe, auf Gottes Macht setzen müssen, damit diese Konflikte enden.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl, ich habe in einer Marienkirche die Genesung von Papst Franziskus gebetet. Da bedanken wir uns, das wollen wir jetzt auch tun, aber alle Kranken mit einschließen und am Ende dieser Sendung, Pater Karl, wir haben schon leicht überzogen, auch für den Frieden in der Welt beten.
Dann bete ich gleich das Vaterunser und ich möchte es verstärken. Alle, die krank sind, einsam sind, traurig sind und so weiter, sollen in dieses unser Gebet, unser aller Gebet, bitte betet mit, eingeschlossen sein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.